SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen bei SBS Radio, Sabine Schmölzel. Dr. Schmölzel, wir haben es ja gerade gehört, Sie arbeiten für die CSIRO. Das ist ja als Ausländerin gar nicht so einfach. Ist es richtig? Muss man da nicht australischer Staatsbürger sein?
Nein, das ist gar nicht mehr so, eigentlich schon relativ lange nicht mehr so. Also ich arbeite für die CSIRO seit 2008, und da gab es diese Regelung schon nicht mehr. Ich kann Ihnen jetzt gar nicht genau sagen, wann das genau geändert wurde, aber wie gesagt, auf jeden Fall vor 2008, also schon eine ganze Zeit. Muss es also nicht so sein. Ich bin nach wie vor keine australische Staatsbürgerin, habe das zwar vor, mal in Angriff zu nehmen mit der doppelten Staatsbürgerschaft, aber es ist auf jeden Fall nicht notwendig.
Sie haben gerade die Jahreszahl 2008 erwähnt. Wie lange sind Sie denn schon in Australien?
Also 2004. Also ich kam damals mit einer relativ jungen Familie. Wir hatten davor in Kenia gelebt. Also ich bin nicht aus Deutschland nach Australien gekommen, sondern bin aus Deutschland weggezogen 1995, also schon vor längerer Zeit. Das ging damals nach Kanada. Ich hatte in Deutschland studiert und also bin natürlich dort aufgewachsen, habe da studiert und meine Doktorarbeit gemacht. Und dann am Ende meiner Doktorarbeit hatte ich vor, ein paar Jahre im Ausland zu arbeiten. Habe dann noch bevor das überhaupt dazu kam, noch bevor am Ende meiner Doktorarbeit, aber bei meinem Mann kennengelernt, der damals in Kanada lebte. Und bin dann eben nach Kanada gezogen und habe dort gearbeitet als Wissenschaftlerin. Und dann sind wir um die Jahrtausendwende herum für ein paar Jahre nach Kenia gegangen, nach Nairobi. Und von dort sind wir nach Australien gekommen. Also wir haben den weiten Weg einmal um die Erdkugel genommen, um zum Schluss dann in Australien zu landen.
Spannend, ein paar Umwege gegangen. Heute leben Sie in Country New South Wales, richtig? In dem schönen Universitätsstädtchen Armidale.
Genau, Armidale. Wir sind gleich von Anfang an nach Armidale gekommen und sind auch dort geblieben. Das hatte sich anfangs einfach dadurch ergeben, dass Armidale hat eine landwirtschaftliche Universität oder eine Universität, nicht nur landwirtschaftlich, aber sie hat einen starkes Profil in der landwirtschaftlichen Forschung und Tierzuchtforschung. Und am Anfang war es tatsächlich der Job meines Mannes, der uns hierher gebracht hat. Ich habe dann die ersten paar Jahre zunächst mal nicht direkt versucht, Arbeit zu finden, weil ich, wie gesagt, noch ein kleines Kind hatte. Und dann aber mir Gedanken gemacht, wo ich mich wieder aktiv mache, habe ein paar Jobs angenommen oder kleinere Consultancies an der Universität und mir dann überlegt, was tue ich jetzt? Ich bin eine ausgebildete Tierärztin und habe mir das eigentlich auch überlegt, aber das ist so eine Besonderheit oder eine Merkwürdigkeit vielleicht von so professionellen Organisationen, also der Universitätsabschluss gilt durchaus hier, aber die Approbation als Tierarzt, die ist in vielen englischsprachigen Ländern wieder separat oder da wird die Deutsche nicht anerkannt. Dann hätte ich also zuerst arbeiten müssen und dann Erfahrung sammeln und dann wieder wirklich die gesamten Abschlussprüfungen wiederholen, die man als Tierarzt macht. Und zu der Zeit hatte ich da gar nicht so wahnsinnig Lust drauf. Auf jeden Fall habe ich mir eben so verschiedene Optionen überlegt und dann kam mir eine Stellenausschreibung für die CSIRO unter, die tatsächlich genau darauf passte, wo mein Erfahrungsbereich war. Das war damals ganz anders, was ich jetzt tue, wie das manchmal in der Forschung so ist. Da ging es um Stammzellenforschung, nicht in embryonalen Stammzellen, sondern in Gewebestammzellen. Und das war tatsächlich meine Forschungserfahrung, da hatte ich dran gearbeitet und das Ganze angewandt, dann Nutztierarten, aber auf jeden Fall, wie gesagt, mit Stammzellforschung und in Molekularbiologie. Es war also wirklich genau das, was ich eigentlich gemacht hatte und habe mich darauf beworben, hat den Job bekommen, war ganz erstaunt. Irgendwie, weil man sich das dann gar nicht zutraut nach einer Arbeitspause von ein paar Jahren. Aber das war eine tolle Möglichkeit für mich und Option. Und seitdem bin ich eben auch hier geblieben. Das Arbeitsbereich hat sich mit der Zeit dann unheimlich geändert
Ja, von
von
Stammzellen
Ort.
zu Schafen. Das ist ja.
Ja, genau. Wobei das jetzt ganz, ganz so absurd ist, ist dann eben einfach nicht, denn es ging um Fortpflanzung, auch schon in dem Stammzellenprojekt. Da ging es eigentlich auch um assistierte Fortpflanzungsmethoden oder Techniken, die da eigentlich entwickelt werden sollten. Das ist aber dann mit der Zeit eher auf Eis gelegt worden. Und ich habe mich dann besonders so auf einfach die angewandte Fortpflanzung, also so, wie kann man den Vorgang im Endeffekt besser verstehen, damit man auch bessere Erfolgschancen hat für die Mutterschafe und die Lämmer, die sie produzieren.
Und spannend, weil bei den Schafen ist es ja auch nicht ganz unumstritten hier in Australien. Ich denke jetzt an die Produktion von der Merino-Wolle und von den Merino-Schafen. Da kommt immer noch eine Praxis zum Einsatz, die Tierschützer ja gar nicht gutheißen, dieses Mulesing. Können Sie uns dazu mehr berichten?
Ja, natürlich. Also Mulesing ist natürlich auch in Australien durchaus immer ein Thema und auch für die Farmer, die also diese Tiere haben. Die Prozedur selber, der Name kommt tatsächlich, es war ein Nachname von dem Herrn Mulester, der diese Prozedur erfunden hat oder entwickelt hat, kommt daher, dass es eine Parasiten gibt im Endeffekt, das sind Fliegen, die Schafe befallen können und dann im Endeffekt die Wunden verursachen, diese Infektionen, die auch sehr schmerzhaft sind für die Schafe. Und wenn sie unbehandelt bleiben, dann können die Schafe auch wirklich dran sterben. Also das ist natürlich ein Verlust, den keiner möchte und niemand möchte, also kein Farmer möchte auch überhaupt irgendwie nur ein Schaf sehen, das davon befallen ist, weil wie gesagt, es ist ziemlich offensichtlich, dass es eben auch schmerzhaft ist und natürlich ungesund ist. Es gibt Präventionsmaßnahmen dagegen. Also es gibt Chemikalien, die das abwehren sollen und die generell auch durchaus zum Einsatz kommen, aber da entwickeln sich, wie das oft so ist, dann auch Resistenzen und die schränken dann wieder die Wirksamkeit ein. Und wie bei fast allen Infektionen, das ist auch gar nicht so anders, als wir natürlich alle viel gelernt haben durch die Covid-Infektion. Es ist auch immer eine Frage des Infektionsdrucks. Also wenn sehr viele von den Fliegen da sind, wenn es feucht ist, wenn die Tiere vielleicht auch ein bisschen losen Stuhl haben und dann deswegen verklebte Wolle haben. Also da gibt es Risikofaktoren, wenn die alle zusammenkommen, die dann das Risiko einer Infektion halt auch entsprechend erhöhen.
Jetzt muss ich aber nochmal zum Mulesing selbst zurückkommen. Was passiert denn bei dem Vorgang denn ganz genau?
Was da gemacht wird, ist, es werden im Endeffekt Schnitte, Hautschnitte angesetzt in diesen faltigen Gegenden. Das ist also vor allem am Oberschenkel der Fall, aber nicht über den ganzen Oberschenkel. Das heißt der Breech, also das ist so wäre jetzt die Sitzfläche im Endeffekt bei einem Menschen. Das ist entsprechend ungefähr diesem Bereich des Körpers. Und da werden Schnitte eingesetzt angesetzt beim Jungtier, die dann verheilen und in dieser Narbenbildung zieht sich das Gewebe zusammen und das ist dann wesentlich weniger anfällig. Das ist eben dieses Breech Strike, was jetzt der Begriff ist für diesen Befall durch die Fliegen. Das ist dann sehr vermindert. Das ist natürlich schmerzhaft. Es wird auch sehr verbreitet jetzt mittlerweile zumindest, muss man einfach sagen, dass dann Schmerzmittel eingesetzt werden.
Aber es gibt ja auch Licht am Ende des Tunnels. Viele Schafzüchter, die versuchen inzwischen ja, Schafe ohne diese tiefen Falten zu züchten, die die Fliegen anziehen. Und ich habe auch schon mal mit einer Farmerin auf Tasmanien gesprochen, die ganz bewusst die Schwänze der Tiere nicht stutzt, damit sie mit diesen Wackeln und so diese Fliegen vertreiben können. Und bei Ihnen im Haus, bei der CSIRO, wird ja auch an einem Impfstoff, geforscht. Ist das richtig und wie läuft das?
Ja, also unser Team arbeitet tatsächlich an der gesamten Entwicklung von Anfang bis Ende. Also zunächst am Anfang werden die Fliegenlarven, die ja die Infektion tatsächlich verursachen, sozusagen in ihre Bestandteile zerlegt. Und diese verschiedenen Stoffe werden dann verwendet, Schafe zu immunisieren. Und wie effektiv der Schutz, die diese Schafe entwickelt haben, wie effektiv der Schutz ist, das wird dann zuerst im Labor in einer Larvenkultur getestet. Und da hat sich gezeigt, dass einige Stoffe eine gute Schutzwirkung hervorrufen. Und das Ganze wird dann wiederum im Tier getestet und da haben sich auch mittlerweile wirklich ermutigende Resultate gezeigt.
Impfstoffe zu entwickeln für Parasiten ist also ein ganz anderer Vorgang. Es ist viel komplexer als gegen Viren, denn Viren sind einfach nicht sehr komplex, haben auch nicht diese ganze Komplikation mit Modifikationen der Eiweiße. Die werden eben nicht von dem Virus selber gemacht, sondern immer vom Körper. Da ist also eine ganz andere, ganz anderes Niveau an Komplexität, das da erreicht werden muss. Und es gibt deswegen auch nicht viele Impfstoffe, wenn sie gegen Parasiten. Also das ist einfach so. Kann ich auch noch den Bogen nochmal schließen zu dem, wovon wir am Anfang gesprochen haben. Das Ziel durch genetische Auswahl, die Schafe weniger empfänglich zu machen, das ist schon wirklich auch eine sehr gut demonstrierte und solide Herangehensweise, die auch wirklich sehr weit verbreitet ist. Es gibt eben nach wie vor Produzenten oder Wollproduzenten, die finden, dass es für sie noch nicht ausreichend effektiv ist. Aber trotzdem wissen wir, dass die Rate dann oder die Infektionsrate schon sehr stark auch reduziert werden kann. Es ist einfach eine komplexe Krankheit auch. Die Umweltbedingungen spielen eine starke Rolle, wie sehr man damit Probleme hat. In einem Jahr von verschiedenen Jahren kann das auch recht unterschiedlich sein. Braucht man Methoden auf verschiedenen Ebenen und zwischen einem Impfstoff und genetischer Selektion, um weniger empfängliche Tiere zu haben, hoffentlich auch weiterhin eine Entwicklung zu neueren Behandlungsmethoden, um überhaupt die Prävention, also damit man, das nennt sich Spot-ons, wenn man auf das Tier, so wie man auch für Zecken, zum Beispiel beim Hund, gibt es die Mittel, die man auf die oder gegen Flöhe, die man auf die Haut aufträgt und das hält dann einen Monat. So diese Art von Behandlung, die es eben auch für Schafe gibt, diese Kombination ist das am meisten Erfolgversprechende. Es ist ja nicht unbedingt eine Sache allein, die man da verwenden kann, aber so eine Kombination von wirklich guten Health Management. Und dann hoffen, würde ich mal sagen, eigentlich alle für das Wohl der Schafe, dass diese Meals-Prozedur nicht mehr allzu lange verwendet werden muss.
Das wäre auf alle Fälle positiv. Es liegt natürlich auch am Verbraucher, der vielleicht dann eher nur Wolle kaufen sollte oder Mode kaufen sollte, die solche Wolle nicht verwendet. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Schmölzl. Was für eine spannende Lebensgeschichte auch, ja, von Deutschland über Kanada nach Afrika bis nach Australien. Vielen Dank, dass Sie sie mit uns geteilt haben.
Gerne.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.